Heute bei «Apropos» der vergessene Krieg im Libanon. Während die Weltöffentlichkeit vor allem auf den Krieg im Iran schaut, vertreiben israelische Angriffe hunderttausende Libanesinnen und Libanesen.
Dozens of consecutive strikes on Lebanon by Israel have rocked its capital, Beirut. More than 200 people were killed in the strikes on Wednesday, according to Lebanon's health ministry.
Weil auch im Libanon herrscht Krieg und die Angriffe sind nach der Waffenruhe im Iran sogar noch intensiver gewesen. Seit wenigen Tagen gilt jetzt zwar auch im Libanon eine Waffenruhe, aber die ist fragil und die Lage bleibt schwierig. Über 1 Million Menschen sind vertrieben, über 2'000 Menschen getötet worden. Was erlebt der Libanon gerade? Und warum wird die Zerstörung mittlerweile mit der in Gaza verglichen? Über das reden wir heute mit dem Fotograf Jonathan Labusch und dem Nahost-Korrespondenten Bernd Dörries. Den Bernd, den hören wir dann später in der Folge. Der Jonathan ist freischaffender Fotograf, auch für Tamedia. Und er hat im Libanon eigentlich nur einen Freund besuchen. Dann haben die israelischen Angriffe angefangen und er ist geblieben, um sie zu dokumentieren. Heute ist er uns zugeschaltet für eine neue Folge von «Apropos» und täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hoi, Jonathan.
Hoi, Alex.
Jonathan, wir hören dich aus der Hauptstadt Beirut. Wo bist du gerade? Wie sieht es bei dir aus?
Ich sitze gerade in einem Café namens Calais. Das ist sehr entspannt und ruhig. Am ersten Tag, als ich da angekommen bin, bin ich da in das Café gesessen. Und ich habe das Gefühl, es hat nur Europäer da und hat mir das nicht so gefallen. Aber mittlerweile bin ich eigentlich jeden Tag da, weil die Leute sind sehr cool, die da sind.
Und man hat auch ein stabiles Internet, wie man jetzt merkt.
Es geht so. Stabil und Internet kann man im Libanon nicht so gut verbinden.
Hoffen wir, es habt für unser Gespräch. Du bist seit mittlerweile 2 Monaten im Libanon. Erzähl mal kurz, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt dorthin gegangen bist?
Genau. Bevor ich in Libanon bin, bin ich 2 Wochen in Mwanza, Tansania, um für das NGO fotografieren. Und dann hatte ich noch 2 Wochen Führung, bis ich wieder einen Job in der Schweiz hatte. Und habe gedacht, anstatt dass ich direkt zurück in die Schweiz komme, mache ich einen Abstecher irgendwo an. Und vor 10 Jahren habe ich einen Freund kennengelernt, der da im Libanon wohnt. Und den wollte ich schon immer besuchen. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich nur 2 Wochen in Libanon und lerne mal das Land kennen.
Und was hast du für ein Land kennengelernt? Was für Menschen, bevor die ganzen Angriffe losgegangen sind?
Anthony Bourdain hat mal in einem Doc gesagt, dass er Libanon so fest liebt, weil für ihn Syrien ein Mikrokosmos von der ganzen Welt wäre. Also du hast da alles drin. Es gibt so eine Ausgangsstrasse, wo ich das Gefühl habe, es ist eigentlich wie beim Bürgerplatz. Es ist irgendwie ein BMW und Mercedes und Lamborghini nach dem anderen, wo ich so das Gefühl habe. Das habe ich sonst noch nie außerhalb von der Schweiz gesehen. Und dann hast du aber auch das andere Extrem, also extrem viel Armut und Schwierigkeiten und Probleme.
Du bist also in Libanon zu einem Freund besuchen, wie du gesagt hast. Und dann ist der 2. März gekommen.
We have a bit of breaking news that has just come in. Right now, the Iranian state media is telling the people of Iran that the Ayatollah has been killed.
For Hezbollah and its supporters, the late Supreme Leader of Iran, Ali Khamenei, was their leader. They consider him their supreme religious and political authority. There's a lot of anger here.
Wir mögen uns erinnern, der iranische Führer Ali Khamenei ist durch einen israelisch-amerikanischen Luftangriff getötet worden und daraufhin haben Hezbollah Israel angegriffen. Und umgekehrt. Wie hast du die Tage in Beirut wahrgenommen?
Ich muss es so sagen, man ist eigentlich immer im Austausch mit Leuten und es wird eigentlich immer über die Probleme geredet, permanent. Es ist nichts, wo man sich darüber scheut, zum Reden. Eine Woche vorher hat man auch schon gedacht, okay, diese Nacht könnte es jetzt sein, dass es losgeht. Und ich bin in der Nacht verwacht und habe eine Rakete gehört und habe dann gewusst, okay, jetzt geht's los. Und in dem Moment bin ich schon sehr nervös gewesen. Aber gleichzeitig haben mir dann auch alle gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, du bist in einem sicheren Quartier, im letzten Krieg haben sie dort und dort bombardiert, aber dort und dort nicht. Es ist eigentlich noch hilfreich, dass man vieles hat herleiten können, wie es das letzte Mal war. Auch mit der Eskalation hat man immer gewusst, so, okay, das haben sie das letzte Mal nicht gemacht. Das ist jetzt wie ein Schritt weiter. Okay, das haben sie das letzte Mal auch gemacht. Das ist beunruhigend, das ist nicht beunruhigend. Genau, so kann man das immer wieder so ein bisschen einschätzen.
Man hört auch ein bisschen raus, die Libanesinnen und Libanesen, die sind sich ein Stück weit gewöhnt, dass Bomben einschlagen. Wie hast du das so ein bisschen wahrgenommen? Also eine gewisse Gelassenheit oder was ist das so für eine Stimmung gewesen?
Eine Gelassenheit glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein Reflex daraus, also aus all dem Elend irgendwie mit Humor dagegen anzukämpfen. Also teils bin ich auch wirklich irgendwo in Dörfern gewesen, wo Bomben vorher eingeschlagen sind und die Leute machen immer ein bisschen Witz. Ich glaube, es ist doch auch eine schwere Stimmung rum, aber bis zu einem gewissen Grad, eben, man ist sich gewöhnt. Der Mittwoch, wo die 100 Bomben gefallen sind, nach dem Tag habe ich gespürt, da ist jetzt mehr Schwere in der Luft.
Mm. Du hast dich auch entschieden, zu bleiben. Du hast eigentlich nur kurz in Libanon. Warum hast du bleiben?
Ich bin eigentlich Fotojournalist geworden, aus der Überzeugung, dass Kriegsfotografie etwas sehr Wichtiges und Wertvolles ist und dass ich das gerne mal würde machen. Gleichzeitig habe ich aber auch immer gedacht, ich würde mich nie getrauen, um das zu machen. Und wo das jetzt gekommen ist, habe ich gefunden, hey, ich probiere das doch einmal und habe gemerkt, das ist doch etwas, was man machen kann.
Was lässt sich denn im Libanon in den letzten Wochen alles dokumentieren? Also, was siehst du alles? Was haltest du alles fest auf der Kamera?
Es gibt gewisse Hindernisse. Das eine ist natürlich die Frage nach der Sicherheit. Vor ein paar Tagen bin ich in Marjayoun gewesen. Das ist ganz im Süden unten. Sehr nah am Geschehen, wo alles passiert. Nebendran ist das Dorf Khiam, wo sie die ganze Zeit am Kämpfen sind. Und das hörst du auch permanent, wenn du in Marjayoun bist. Aber wirklich zum dort an die Front gehen, ist sehr schwer bis unmöglich. Eine andere Schwierigkeit ist natürlich, dass Hezbollah sehr vieles kontrolliert und dass sie sehr diszipliniert sind, was die ganze Medienlandschaft anbelangt. Also wenn du jetzt in den Süden runtergehst, dann musst du einerseits Bewilligung von der Armee bekommen, um das zu machen. Andererseits aber auch von Hezbollah. Also, wo wir in Sur gewesen sind, haben wir uns zuerst dort anmelden und dann haben wir jemanden dabei gehabt, der geschaut hat, dass wir ja nicht Falsches dokumentieren. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Um deine Frage zu beantworten, ich bin sehr viel an, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Strike Sites, also wo Bomben eingeschlagen sind, gegangen. Viele Beerdigungen. Oftmals ganz spontan, auf eine brutale Art bist du mal, wenn du sagst, jetzt fängt dann gerade eine Beerdigung an. Und dann gehst du dann an. Und Beerdigungen sind auch so das Schwierigste gewesen, emotional zum Wahrnehmen. Das ist so eine Schwere und Trauer in der Luft. Allgemein im Krieg, so dort sind, wo am intensivsten auf alles reagiert ist, der Hörsinn und die Beerdigung mit jeder Geräuschkulisse ist sehr, sehr intensiv.
Gibt es auch Momente, wo du nicht kannst zeigen, nicht willst zeigen in diesem Krieg?
Ja, gerade bei Beerdigungen. Die Menschen, die am Trauern sind, weißt du, Fotografinnen, die 30 cm vom Gesicht entfernt in die Kamera herhalten und abdrücken und andere, die 10 Meter entfernt stehen. Ich werde immer noch respektvoll sein und die Trauer lassen und nicht penetrant sein. Du musst dokumentieren, was passiert, aber ohne, dass du die Leute dabei ausbrütest.
An dieser Stelle schalten wir zu jemandem, der schon sehr lange auf den Libanon schaut. Der Nahostkorrespondent Bernd Dörries. Er ist ebenfalls zu Beirut. Bernd, der Libanon ist ja seit Jahren von politischen und wirtschaftlichen Krisen geplagt. Was erleben die Libanesinnen und Libanesen jetzt seit dem 2. März?
es gibt kaum ein Land auf der Welt, das es, glaube ich, die vergangenen Jahre so schwer gehabt hat wie Libanon. Das begann im Jahr 2019 mit einer enormen wirtschaftlichen Krise, die die Weltbank als schlimmste Wirtschaftskrise seit der großen Depression in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat. Dann kam die Explosion des Hafens in Beirut, bei der mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen sind und die gesamte Innenstadt verwüstet war. Natürlich war Libanon auch von Corona betroffen, das hier schwere Schäden hinterlassen hat. Dann kam der Krieg 2024, den die Hisbollah begonnen hatte nach dem Terror der Hamas am 7. Oktober im Jahr davor. Und jetzt ist schon wieder Krieg in Libanon. Und natürlich sind die meisten Menschen unglaublich erschöpft. Dieser Krieg ist der schlimmste seit Jahrzehnten. Große Teile des Südens des Landes sind komplett verwüstet, von Israel besetzt. Es gab schwere Luftangriffe auch auf die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut, aber zum ersten Mal seit langer, langer Zeit auch auf Viertel, die bislang nicht getroffen wurden. Es gibt jetzt eine Waffenruhe von 10 Tagen. Am Donnerstag gibt es erneut Gespräche auf hoher politischer Ebene in Washington. Dort soll die Waffenruhe vielleicht verlängert werden. Und das wünschen sich natürlich die allermeisten Libanesen.
Rund um den Iran-Krieg liest man viel auch vom «vergessenen Krieg» im Libanon. Inwiefern trifft die Bezeichnung zu?
Der Krieg im Libanon wird oft als vergessener Krieg bezeichnet und das natürlich nicht ganz zu Unrecht. Die Augen der Welt waren nach dem Terror der Hamas am 7. Oktober 2 Jahre lang vor allem auf Gaza gerichtet. Man hat versucht, dort zu einem Waffenstillstand zu kommen, zu irgendeiner Lösung zu kommen. Man hat die brutale Kriegsführung Israels betrachtet und man hat dabei vergessen, dass im Libanon genauso Krieg war, dass im Süden des Landes täglich Angriffe geflogen wurden von der israelischen Armee, obwohl es formal eigentlich einen Waffenstillstand gegeben hatte. Und das ist insofern natürlich schade, als dass während die Lage in Gaza weitgehend aussichtslos ist, die Hamas dort ihre Waffen nicht abgeben will und womöglich auch von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt wird, ist die Lage in Libanon nicht ganz so aussichtslos. Es gab hier Bemühungen der Regierung, die Hisbollah zu entwaffnen. Die hätte man von europäischer Seite und von US-amerikanischer Seite stärker unterstützen müssen. Dann wäre vielleicht auch dieser Krieg gar nicht nochmal so ausgebrochen, wie er es jetzt ist.
Israel hat es zum Ziel erklärt, Terrormiliz Hisbollah auszuschalten. Wie ist der Rückhalt der Hisbollah in der libanesischen Bevölkerung? Und wie steht sie zu der Regierung, die über den Frieden verhandelt?
Israel hat momentan ungefähr 6-7% des libanesischen Territoriums besetzt. Es hat dort eine Pufferzone oder Sicherheitszone eingerichtet. Alle Häuser, alle Schulen, alle Universitäten werden dort zerstört. Die Bevölkerung ist vertrieben. Und Israel möchte so sicherstellen, dass aus dieser Zone, die ungefähr 10 Kilometer von der Grenze entfernt ist, keine Angriffe mehr auf den Norden Israels passieren. Man will vor allem verhindern, dass mit Panzerabwehrgranaten, die relativ leicht zu transportieren sind, auf israelisches Territorium geschossen wird. Die Hisbollah hat dieses Mal gesagt, dass sie den Waffenstillstand nur insofern akzeptieren wird, als dass sie Israel auch akzeptiert. Beim letzten Waffenstillstand hatte sich Israel nur sehr bedingt daran gehalten, hatte trotzdem täglich den Süden Libanons angegriffen. Die Hisbollah hatte damals nicht so rot geschossen. Das ändert sich dieses Mal. Die Position der Hisbollah ist wesentlich härter, wesentlich unversöhnlicher. Die große Frage ist natürlich, inwieweit sie das durchhalten kann. Hisbollah ist mehr und mehr isoliert in Libanon. Es wird geschätzt, dass ungefähr 25% der Bevölkerung Hisbollah-Anhänger sind. Vielleicht sind es auch nur 20. Das ist also ein recht kleiner Teil. Und auch unter diesen Hisbollah-Anhängern sind viele einfach nur müde, wollen viele in ihre Dörfer zurück. Die Anhängerschaft der Hisbollah ist also nicht so groß, wie die Organisation immer versucht, es darzustellen.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz, der redet öffentlich vom Gaza-Modell, das wir im Libanon verfolgen. Du hast selber sehr nahe über die Situation im Gaza berichtet. Inwiefern ist der Vergleich berechtigt? Und was sehen wir da gerade im Libanon?
Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat öffentlich immer wieder gesagt, dass man das Gaza-Modell auf den Süden des Libanon anwenden will. Die israelische Armee hat auch über Beirut Flugblätter abgeworfen, in denen steht, Zitat, man wolle das erfolgreiche Gaza-Modell auch auf Libanon anwenden. Das, was der große Teil der Welt also als furchtbare Art der Kriegsführung in Gaza sieht, sieht Israel etwas anders. Das ist natürlich auch eine Drohung. Und diese Drohung wird nun natürlich zumindest zum Teil auch schon wahrgemacht. Trotz des Waffenstillstandes werden weiter Dörfer im Süden des Libanon zerstört. Es sind dort private Unternehmer mit Bulldozern aktiv, private israelische Unternehmer, die so etwas kriegen wie eine Tagesprämie oder die pro zerstörten Gebäude bezahlt werden. Und das haben sie in Gaza auch gemacht und das machen sie jetzt hier wieder. Im Unterschied zu Gaza geht es aber den Israelis in Libanon, glaube ich, nicht darum, auch dauerhaft die Bevölkerung zu vertreiben. Es gibt hier zumindest die Aussage, dass die Menschen in ihre Dörfer zurückkommen können, wenn sich die Hisbollah entwaffnet.
Damit zurück zum Jonathan Labusch, unserem freischaffenden Fotograf zu Beirut. Seit Freitagnacht gilt jetzt ein Waffenstillstand von 10 Tagen. Wie ist die Situation jetzt im Moment?
Ich habe das Gefühl, im Allgemeinen haben die Libanesinnen jedes Recht zu misstrauisch sein. Ich glaube, die wenigsten haben wirklich Hoffnung oder Vertrauen drin, dass sie jetzt ausschnaufen können. Es sind viele wieder in den Süden ab zu ihren Häusern, aber es sind auch viele da geblieben. Es gibt einen jungen Bub, den ich in einem Shelter kennengelernt habe, der mir erzählt hat, er ist jetzt zurück nach Dachje, die Southern Suburbs, ins Haus von der Familie, um dem zu schauen. Aber die Familie ist zurückgeblieben im Shelter, einfach falls Waffenruhe aufgehoben wird, dass sie immer noch ihren Platz haben in dem Flüchtlingslager. Also die Frage ist, okay, was passiert nach diesen 10 Tagen? Geht es dann wieder weiter? Oder hört es frühzeitig schon wieder auf?
Was erhoffen sich Libanesinnen und Libanesen jetzt auch, wie es jetzt könnte für sie weitergehen?
Eben, wie gesagt, zum Hoffnung haben, müsstest du die wie jemanden setzen und die meisten haben weder die Hoffnung in die Regierung, neue Hezbollah. Einen Tag nach der Waffenruhe bin ich in Dachje und die Leute sind mit ihren Autos rumgedüst, mit Hezbollah fahren bis irgendwie nach einem Fußballmatch, wo ein Team gewonnen hat, wo ich dachte dann, hä, aber wie kann man das jetzt als Sieg betrachten, nachdem so viele Menschen gestorben sind? Aber in Hezbollah ist ein Teil von der Überzeugung, dass solange noch Leute stehen, leisten wir Widerstand und Israel hat es nicht geschafft, um all die Gebiete einnehmen, die sie einnehmen wollen. Aber die Leute haben auch keine Hoffnung in die Regierung, dass die irgendwas macht. Die Regierung ist auch gefangen dazwischen, wie sie sollte handeln zwischen Hezbollah und Israel. Die allermeisten Leute wollen einfach Frieden, aber eine Hoffnung, dass es irgendwann kommt, ist nicht gross.
Der Bernd hat vorhin gesagt, dass die Bezeichnung «vergessener Krieg» nicht ganz unberechtigt sei. Wie nimmst du das bei den Libanesinnen und Libanesen wahr, die du triffst und mit ihnen redest? Also fühlen sie sich zu wenig gesehen?
Ja, sehr fest. Die meisten Kriege und Probleme im Libanon haben das Gefühl, kommen zu wenig Medienpräsenz über. Bei dem Krieg jetzt gerade ist noch dazu, dass der Krieg zwischen Israel und Iran viel heftiger war und dass da Libanon da im Schatten davor gestanden ist, quasi. Die Libanesen sind sehr stolz und haben eine reiche Kultur und Vergangenheit und das merkt man auch und wenn man als Ausländer da ankommt, dann freut sich extrem, um das auch präsentieren können. Und nicht, dass es einfach ein armes Land sind, wo die ganze Zeit unter Krieg leidet. So, und dass sie mehr Sprachen wie die meisten Ausländer, die hierher kommen, können reden und alle sehr gebildet sind, sehr gastfreundlich. Die erste Reaktion, die ich meistens bekomme, ist, dass die Leute zuerst verwundert sind und wissen wollen, von wo komme ich, was mache ich da. Und wenn ich sage, ich komme aus der Schweiz, haben sie zuerst mal eine riesige Freude. Und die meisten sagen auch, ah ja, ich bin auch 5 Jahre in Deutschland gewesen oder habe in der Schweiz gearbeitet und sind einfach froh darum, dass auch Leute trotzdem noch da ankommen und ihr schönes Land sehen und können kennenlernen.
Jetzt bist du seit 2 Monaten im Libanon, Jonathan. Welche Begegnung ist dir in dieser Zeit besonders eingefahren? Wird hängen bleiben?
Vor einer Woche war ich in Dachje auf einer Medientour, wo man wieder dokumentieren konnte, was dort alles passiert ist. Und ich habe dort einen kleinen Bub namens Ibrahim kennengelernt. Zwei Tage später habe ich ihn dann nochmal gesehen. Und es hat mich mitgenommen, der junge Bub zu sehen, umgeben von zertrümmerten Gebäuden. Er hat mal so eine kindliche Freude und Unschuld gehabt. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist es möglich, um das beibehalten? Und wie geht es ihm jetzt umgeben von all dem? Ich finde das immer so etwas Emotionales zu sehen, wie Kinder in dem Ganzen sind und wie unglaublich es ist, dass sie es immer noch schaffen, trotzdem Kind zu sein und zu spielen, auch wenn all das um sie herum passiert. Jemand anderes, der mir bleiben wird, ein Mann in Marjayoun im Süden, wo wir dort angekommen sind, war schon sehr stark. Und er hat uns gesagt, geht nicht jetzt zurück nach Beirut, es ist zu gefährlich in der Nacht, durch das ganze Land durchzufahren. Und nach 5 Minuten hat er uns schon angeboten, dass wir bei ihm schlafen können. Und wir haben dann zu ihm heim können. Er hat uns sein Essen angeboten. Er hat auf dem Boden geschlafen und wir haben seine Betten können brauchen. Wo das so etwas Eindrückliches ist, jemand, der wenig hat und trotzdem noch so viel will geben und einfach gastfreundlich ist und offen ist, auch wenn er keinen Grund dazu hätte. Die Begegnungen sind bewegend und schön und ich wünsche mir mehr Leute, die auf den Lebanon gehen, um das Land kennenlernen, die Leute kennenlernen. Die Libanesinnen haben eine Katastrophe nach der nächsten, ein Bürgerkrieg, Corona, die Hafenexplosion, der letzte Krieg in 24, die Technik jetzt, und Inflation. Eine Krise nach der nächsten und ich wünsche mir, dass sie einfach einmal Glück könnten haben und Frieden und mal wirklich könnten für einen Moment durchschnaufen.
Danke, Jonathan, für das Gespräch.
Sehr gern.
Jetzt haben wir viel über die Bilder von Jonathan Labusch geredet, dem freischaffenden Fotograf. Die Bilder, die könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Was ich euch sehr ans Herz lege, in den Shownotes findet ihr den Link zu einer Bildergalerie, wo wir euch eine Auswahl von diesen Fotos zusammengestellt haben. Darauf sieht man unter anderem den Ibrahim, den Jonathan davon erzählt hat. Das war es, unsere heutige Folge von «Apropos» zum Krieg im Libanon. Die Folge produziert hat Valeria Matteo und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.